toi.
Die Nachrichten von SRF um 12 Uhr mit Livia Schmidt. Ein schweres Erdbeben hat Teile von Myanmar, Thailand und China erschüttert. Es hat schwere Schäden angerichtet und Todesopfer gefordert. Einzelheiten von Sandro Peter.
Das Beben hatte eine Stärke von 7,7. Das sagen die Erdbebendienste aus den USA und Deutschland. Das Epizentrum lag in Myanmar. Aber auch im Großraum von Thailands Hauptstadt Bangkok war es fast gleich stark zu spüren. Dort leben mehr als 17 Millionen Menschen. Die Informationen über Schäden und Opfer sind unübersichtlich. In Bangkok ist zum Beispiel der Rohbau eines Hochhauses eingestürzt. Dabei sollen Bauarbeiter eingeschlossen worden sein. Die Behörden sagen, es habe in der Stadt mindestens 3 Todesopfer gegeben. Auch seien weitere Hochhäuser beschädigt. Auch aus Myanmar gibt es Meldungen über Todesopfer. Dort sollen Brücken und Gebäude eingestürzt sein, so auch ein Hotel, eine Moschee oder ein Kloster. Und auch aus China gibt es Meldungen über zerstörte Gebäude. Wie viele Opfer es insgesamt gegeben haben könnte und wie groß das Ausmaß der Schäden in der Region ist, ist aber unklar. Das eidgenössische Außendepartement schreibt, es habe derzeit keine Informationen über betroffene Schweizerinnen und Schweizer. Die Abklärungen vor Ort seien im Gang.
Anerkannte Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen sollen verstärkt an Hochschulen studieren. Der Bund und die Universitäten haben dazu ein Pilotprogramm gestartet. Diese sei auch eine Maßnahme gegen den Fachkräftemangel, heißt es in einer Mitteilung. Unterstützt werden verschiedene Projekte an Hochschulen und Universitäten, die Interessierte mit Potenzial auf ein Hochschulstudium vorbereiten. Dazu gehören beispielsweise Intensivsprachkurse. Das Staatssekretariat für Migration unterstützt das Vorhaben bis 2028 mit 1,5 Millionen Franken. Eine Obergrenze für Löhne und Boni von Chefs des Schweizer Energiekonzerns Axpo. Die Aargauer Regierung unterstützt dieses Anliegen von verschiedenen Parteien aus dem Grossen Rat. Sie fordern einen Maximallohn von 1 Million Franken. Damit die Löhne begrenzt werden können, müsse sich der Kanton Aargau mit den anderen Aktionären absprechen, also etwa mit anderen Kantonen, die an der Axpo beteiligt sind, so die Regierung. Auch in anderen Kantonen gibt es solche Forderungen, etwa in Glarus, Thurgau und Zürich. Im letzten Jahr verdiente Axpo-Chef Christoph Brandt 1,8 Millionen Franken. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 12.862 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu 95,09 gehandelt und der Dollar zu 88,30. Und das Wetter am Nachmittag ist es mit einigen Wolken recht sonnig bei 14 Grad im Norden. Morgen wird es im Norden meist grau und nass bei 10 Grad. Im Süden ist es zeitweise sonnig bei rund 19 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Fabian Wüttrich.
Kultur kompakt.
Mit Simon Buri und diesen Themen. 5 Jahre Haft für den Schriftsteller Boualem Sansal. Algerien missachtet die Meinungsfreiheit. Dann Schockstarre in der türkischen Kulturszene. Und einer der Kunststars des 20. Jahrhunderts. Francis Bacon in der Fondation Giannada in Martini. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Der algerisch-französische Schriftsteller Boualem Sansal hat Algerien immer wieder kritisiert. Im November haben die algerischen Behörden den Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels dann verhaftet. Das löste eine Welle der Empörung aus bei Kulturschaffenden und Literaturorganisationen. Sie setzten sich ein für die sofortige Freilassung des betagten Autors. Gestern aber hat ein Gericht in Algerien ein Urteil gegen Boualem Sansal gefällt. 5 Jahre Haft. Darüber hat Enora Maurer mit der Politologin und Maghreb-Expertin Isabel Wehrenfels gesprochen.
Frau Wehrenfels, wofür ist Boualem Sansal verurteilt worden? Was ist sein Vergehen?
Ja, das ist ein breites Spektrum von Vergehen, für das er verurteilt worden ist. Das beginnt bei der Gefährdung der nationalen Einheit, schließt auch die Beleidigung von staatlichen Institutionen ein, die Gefährdung der nationalen Wirtschaft und nicht zuletzt der Besitz von Videos und anderem Material, was die nationale Sicherheit anscheinend angeblich gefährdet. Das sind enorme Vorwürfe natürlich.
Und Sansal bestreitet diese Vorwürfe. Sein Anwalt sagt, das Verfahren und das Urteil seien ungerecht. Wie schätzen Sie es ein?
Das ist natürlich schwierig zu sagen, weil ich das Material nicht gesehen habe. Aber das ist möglicherweise sogar konform mit algerischen Gesetzen. Aber das ist natürlich nicht zu vereinbaren mit dem, was wir unter Meinungsfreiheit verstehen. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Zum Beispiel, da es um die Beleidigung von staatlichen Institutionen geht. Da hat Boualem Sansal dem ehemaligen französischen Botschafter WhatsApps geschickt, in denen er sich abträglich oder ironisch über die algerische Armee und staatliche Institutionen geäußert hat. Also das ist natürlich, läuft unter Meinungsfreiheit in unserer jetzt europäischen Sichtweise.
Sie haben es gesagt, Sansal provoziert gerne, hat sich mehrfach kontrovers geäußert gegenüber Algerien und gilt im Land als Nestbeschmutzer. Wird hier ein Exempel statuiert?
Zweifellos. Also hier geht es darum, ein Signal nach innen und nach außen zu senden. Nach innen, dass niemand auf die Idee kommt, Boualem Sansal zu imitieren. Und nach außen geht es darum zu zeigen, dass man immun gegen Druck von außen ist, dass die nationale Souveränität gewahrt wird, auch wenn Herr Macron sich zugunsten von Boualem Sansal einschaltet oder das Europäische Parlament. Und es ist natürlich so, dass aufgrund der französischen Position im Westsahara-Konflikt zugunsten Marokkos Boualem Sansals Aussagen, die in Algerien als eine Verteidigung Marokkos wahrgenommen wurden, und zwar des marokkanischen Anspruchs auf eine andere Grenzziehung, dass das in Algerien sehr, sehr schlecht ankam. Und da möchte natürlich die algerische Regierung, dass auf keinen Fall jemand auf die Idee kommt, hier ein weiteres Fass aufzumachen und das noch weiter zu hinterfragen.
Es ist also ein politisches Urteil und es geht um einen Konflikt um die Westsahara und die Aufarbeitung des französischen Kolonialismus. Ist das die kürzestmögliche Zusammenfassung?
Absolut, absolut. Und Boualem Sansal hat da ein paar Knöpfe bedient, die ihn in Probleme gebracht haben in Algerien.
Und jetzt eben das Urteil, 5 Jahre Haft. Ist das letzte Wort gesprochen?
Also es zeichnet sich gerade eine Entspannung in den algerisch-französischen Beziehungen ab. Jean-Noël Barrot, der Außenminister, wird dahin reisen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das Urteil irgendwann nach unten revidiert wird. Allerdings auch nicht zu schnell, weil es geht ja auch darum, das Gesicht zu wahren für die algerische Seite.
Die Politologin und Maghreb-Expertin Isabel Wehrenfels zum algerischen Urteil gegen den Schriftsteller Boualem Sansal. Von Algerien in die Türkei. Hunderttausende protestieren seit Tagen. Nach der Amtsenthebung und Verhaftung des Istanbuler Stadtpräsidenten Ekrem İmamoğlu gehen die Wogen hoch in der Türkei. Ganz vorne stehen bei den Protesten Studentinnen und Studenten. Fast 2000 Menschen haben die Behörden seit Beginn der Demonstration festgenommen. Doch die Studierenden wollen sich nicht einschüchtern lassen. Inzwischen kommen auch Künstlerinnen und Künstler aus der Deckung. Aus Istanbul berichtet Susan Güsten.
Der Komponist Fazıl Say war, wie so oft, der erste Künstler, der die Proteste in der Türkei kulturell verarbeitete. Seine Vertonung eines Gedichts von Nazım Hikmet unterlegte er mit Bildern von den vielen Schuhen, die Demonstranten bei Protesten gegen die Absetzung von İmamoğlu auf der Flucht vor Wasserwerfern und Tränengas verloren. Mit den Schnürsenkeln hat sie jemand säuberlich an einem Polizeigitter aufgehängt, falls die Besitzer zurückkommen, um sie zu suchen. Das Video veröffentlichte Fazıl Say jetzt in den sozialen Medien. Auf welchen Wegen haben meine Schuhe mich getragen, heißt es in dem Gedicht von Nazım Hikmet, das die Jazzmusikerin Şule Tuna dazu singt. Mein Heimatland heißt es, auf Türkisch Memleketim, und ist eines der bekanntesten Werke des großen Dichters. Memleketim. Lange dauerte es diesmal, bis die geschockte Kulturszene sich zu Reaktionen durchringen konnte. Entsetztes Schweigen war tagelang alles, was von Künstlern und Kulturschaffenden zu vernehmen war. Zu offensichtlich die Gefahr vor Morgengrauen von der Polizei aus dem Bett geholt und verhaftet zu werden, wie es vielen mutigen Studenten und Journalisten widerfuhr. Als am dritten Tag nach Imam Ulus Festnahme eine Abordnung von Theaterschauspielern zu dem Rathaus von Istanbul kam, um ihre Solidarität mit dem inhaftierten Bürgermeister zu zeigen, hörte sich das so an. Keine Protesterklärung, keine Parolen. Schweigend schritten die Schauspieler an den Fernsehkameras und Mikrofonen vorbei. Der erste entschlossene Protest aus der Kulturszene kam von der Popsängerin Seren Serengil, die auch als Film- und Fernsehschauspielerin bekannt ist. In einem Video wandte sich Serengil über die sozialen Medien an die türkische Regierung, die gerade alle Proteste verboten hatte. Nichts dürfen wir, alles ist verboten. Ihr verbietet uns, auf die Straße zu gehen. Ihr verbietet uns, öffentlich unsere Meinung zu sagen. Ihr drosselt die sozialen Medien. Ihr stoppt sogar die U-Bahn, damit wir nicht demonstrieren. Und dann behauptet ihr, wir seien frei. Ihr sei schon klar, dass sie jetzt weniger Rollen beim Fernsehen bekommen werde, sagte Serengil. Die Regierung solle aber nicht glauben, dass sie alle Künstler hinter sich habe. Ja, viele Künstler schweigen, viele Wirtschaftsvertreter schweigen, viele Sportler schweigen. Glaubt ihr denn, dass sie schweigen, weil sie euch zustimmen? Nein, sie schweigen, weil sie Angst haben. Angesichts solcher Vorstöße und der Massenproteste von Studenten auf den Straßen fassten sich inzwischen auch andere Künstler ein Herz und unterschrieben zumindest gemeinsame Protesterklärungen. Eine Gruppe von Schriftstellern wagte es sogar, ihr Protestschreiben öffentlich vorzutragen. Hier ihre Sprecherin, die Romanautorin Ayfer Tunç. Die Jugend und das Volk protestieren auf der Straße zu Recht gegen anhaltendes Unrecht und Ungerechtigkeit. Als Literaten der Türkei werden wir zu diesem undemokratischen Vorgehen nicht schweigen. Wir gehen auch auf die Straße und sagen Nein zu diesem Unrecht. Recht und Gerechtigkeit skandieren die Schriftsteller anschließend. Unterzeichnet wurde ihre Erklärung von 190 Literaten, darunter Zülfü Livaneli, Oya Baydar und Muratan Mungan. Eine weitere Protesterklärung der Kulturszene wurde von knapp 600 Schauspielern und Intellektuellen unterschrieben. Doch ins Rampenlicht wagen sich angesichts der Repressionen immer weniger Kulturschaffende.
SRF 2 Kultur.
Er war einer der großen Kunststars des 20. Jahrhunderts, Francis Bacon. Der irisch-britische Maler galt in seinen besten Zeiten als einer der teuersten lebenden Künstler auf dem Markt. Mit seinen Darstellungen verzerrter Menschen und Gesichter beeinflusste er viele Künstlerinnen und Künstler. Die Fondation Giannada in Martigny zeigt jetzt eine Ausstellung mit Porträts von Bacon, die zuvor in der National Portrait Gallery in London zu sehen war und die beim Schweizer Publikum offenbar auf Begeisterung stößt, wie Alice Henkes erfahren hat.
Seit 40 Jahren arbeitet Marta de Giacomi in der Fondation Giannada. Aber dass so viele junge Menschen in eine Ausstellung kommen, das hat sie noch nie erlebt.
Tout à fait, c'est la première fois depuis 40 ans que je vois autant de jeunesse, des couples aussi, des couples gays qui sont là.
Auch viele queere Menschen kommen in die Ausstellung, sagt Marta de Giacomi. Bacons Homosexualität sei sicher ein Grund für das große Interesse junger Besucherinnen und Besucher. Aber nicht der einzige.
Et je pense aussi que le public est fasciné d'être confronté avec la souffrance humaine. Donc, le titre de l'exposition de Francis Bacon, Présence humaine. Et Bacon disait lui-même, donc, ce qui nous préoccupe, c'est donc nous-mêmes.
Francis Bacon fasziniere, weil er menschliches Leiden male. Er selbst hat einmal gesagt, was uns am meisten interessiert, das sind wir Menschen. Und der Mensch steht bei Bacon immer im Mittelpunkt. In einer Bildsprache, die sehr ausdrucksstark ist, manchmal rätselhaft und dennoch zugänglich. Die Ausstellung in Martigny mit dem Titel Francis Bacon, Présence humaine, menschliche Existenz, rückt das Porträt ins Zentrum. Der junge Francis Bacon malte oft Variationen auf Porträts und Selbstporträts aus der Kunstgeschichte. Berühmt sind seine Papstbilder nach Velázquez. Bacon malte die Kirchenfürsten schreiend, mit einem animalischen Ausdruck zwischen Aggression und Angst. Eine Provokation gegen den Machtanspruch der Kirche. Doch in diesen Bildern verbirgt sich noch eine weitere Bedeutung. Bacon war fasziniert von weit geöffneten Mündern. Er studierte medizinische Abbildungen des Mundraums und träumte davon, Münder zu malen wie Monet Sonnenaufgänge, sagt Marta De Giacomi.
Bacon était fasciné par les bouches ouvertes, à tel point qu'il disait « Ah, j'aimerais peindre une bouche comme Monet avait peint les levées de soleil. »
In späteren Bildern malte Bacon oft seine Freunde, seine Partner, mit denen er schmerzhafte, von Gewalt geprägte Beziehungen führte. Er malte sie mit deformierten Gesichtern, die wirkten wie auseinandergenommen und schief wieder zusammengesetzt. In diesen Bildern versuchte er, in das Innere der Dargestellten vorzudringen.
Alors Bacon, il aimait beaucoup peindre ses amis proches, mais bon, ses amis très très proches, mais aussi en fait de pénétrer dans leur intérieur, montrer les frayeurs, en fait les peurs aussi de l'être humain en général, ses propres peurs aussi.
Auch zahlreiche Selbstporträts malte Bacon, immer auf der Suche nach dem Kern des menschlichen Seins. Es sind Werke, die von der inneren Zerrissenheit Bacons, aber auch von der Verletzlichkeit des Menschen allgemein erzählen. Besonders beeindruckend ist ein großes Triptychon, das Francis Bacon nach dem Tod seines Partners George Dyer anfertigte. Dyer starb am Vorabend einer wichtigen Vernissage Bacons im Hotelzimmer an Alkohol und Medikamenten. Bacon malt ihn dreimal. Am Lavabo, an dem er sich vor seinem Tod übergeben hat, auf der Toilette, auf der er tot aufgefunden wurde, und in der Mitte als kleines, weißes Wesen, das von einer tiefen, unergründlichen Schwärze langsam zugedeckt wird. Das ist gleichzeitig unglaublich direkt und brutal, aber auch sensibel und traurig. Und es ist dieser Mix aus Gewalt und Zärtlichkeit, die Bacon bis heute so faszinierend macht.
Die Ausstellung Francis Bacon Présence Humaine ist bis am 8. Juni in der Fondation Janada in Martigny zu sehen. Zurück in die Schweiz. Vor ziemlich genau 2 Jahren fand die Geschichte der Grossbank Credit Suisse ein schnelles Ende. Praktisch über Nacht übernahm die UBS die strauchelnde Bank, die sonst Konkurs gegangen wäre. Der Chefredaktor der Sonntagszeitung, Arthur Rutishauser, hat seine Recherche zu den Ursachen des Zusammenbruchs zuerst als Buch veröffentlicht. Jetzt ist daraus in Zusammenarbeit mit dem Regisseur Simon Helbling ein Dokumentarfilm fürs Kino geworden. Game Over, der Fall der Credit Suisse, ist eine Chronologie der Skandale. Filmredaktorin Brigitte Hering.
Am 19. März 2023 hieß es Game Over für die Credit Suisse, ehemals Schweizerische Kreditanstalt, noch frühere Escher Bank. Eine Schweizer Institution, die auch maßgeblich am Bau des Gotthardtunnels beteiligt war. Dem Ende mit Schrecken war ein Schrecken ohne Ende vorangegangen. Mit Archivmaterial, Medienberichten aus 5 Jahrzehnten, aus Interviews mit Akteuren und Beobachterinnen erzählt der Film den Niedergang der Credit Suisse als Anhäufung von Skandalen. Es ist eine Geschichte über Geldgier, Größenwahn, Arroganz und Illoyalität. Über Männer, die sich verzocken und Schuld und Verantwortung jeweils anderen zuschieben. Das ist spannend, grausig und lässt die Empörung wieder hochkochen, die große Teile der Öffentlichkeit bei jedem Bericht über hohe Verluste und noch höhere Boni für Bankenmanager empfunden hat. Granateverrückt macht das auch Richard Chandler, der über 50 Jahre für die CS gearbeitet hat.
Die soll das Geld zurückgeben, oder? Also ihre Boni und alles, das geht nicht. Die haben fahrlässig gehandelt. Und die haben gegen jegliche Richtlinien verstoßen. Das macht mich granatenverrückt, diese Sache.
Symbolträchtig in einem historischen Tresorraum platziert, ist Arthur Rutishauser der Erzähler im Film.
Die Firmenkultur der Credit Suisse war verantwortungslos und destruktiv. Die Manager an der Spitze haben über Jahrzehnte hinweg eine Firmenkultur gelebt, die sich an nichts anderem als an ihrem Portemonnaie orientiert hat. Zum Verstehen, warum so eine Ikone an Gier und Grössenwahn zugrunde gehen kann, müssen wir zurück in die 70er Jahre, am Anfang dieser Kultur.
1977 erschütterte der erste große Skandal die Bank. Die Filiale in Chiasso hatte so viel Geld in den Sand gesetzt, dass die Bank eigentlich schon damals hätte Konkurs gehen müssen. Skandal folgt auf Skandal, Manager auf Manager und Boni-Exzess auf Boni-Exzess. Vieles davon wissen wir, aber so verdichtet erzählt wird die Logik des Absturzes ziemlich deutlich. Diese spannend und effektreich erzählte Chronologie der Skandale macht oft sprachlos. Besonders der Fall der sogenannten Tuna-Bonds, der in ziemlich direktem Zusammenhang Mosambique in die Verschuldung und in den Bürgerkrieg führte, wie der Investigativjournalist der Financial Times Owen Walker analysiert.
You can trace a fairly direct line from this botched Tuna-Bonds deal. The country itself suffering and its threat from the north. And what we've seen is civil war.
Kritik am Film gibt es aber doch. Er zeichnet ein recht einfaches Gut-Böse-Schema und benennt als Schuldige praktisch nur die gierigen Top-Manager der SKA und späteren CS. Joe Ackermann und Oswald Grübel sind dabei als gute Ausnahmen inszeniert. Sie haben sich als einzige CS-Manager interviewen lassen. Auch die UBS kommt, als Kontrast zum enfant terrible Credit Suisse, sehr gut und sauber aus der Geschichte raus. Ein schärferer Blick auf die internationale Bankenwelt und ihre Praktiken wäre wünschenswert gewesen. Aber Game Over, der Fall der Credit Suisse, ist ein Kinofilm, der unterhalten will, kein trockener Untersuchungsbericht. Und als solcher ist er spannend und öffnet dem Publikum die Augen.
Brigitte Hering, der Schweizer Dokumentarfilm «Game Over – Der Fall der Credit Suisse», der läuft jetzt im Kino. Wie entsteht das Böse? Das fragt ein neues Stück im Theater Bern. Der Nazi-Verbrecher Adolf Eichmann und die jüdische Philosophin Hannah Arendt treffen sich darin, ja, ein Dialog, der in Wirklichkeit nicht stattgefunden hat. Wie hätte er aussehen können? Theaterkritiker Andreas Kloy war gestern in Bern an der Premiere.
Der Text ist ein fiktiver Dialog.
Hannah Arendt war 1961 im Auftrag der amerikanischen Wochenzeitschrift The New Yorker als Prozessbeobachterin beim Eichmann-Prozess in Jerusalem.
Hannah Arendt
und Adolf Eichmann
haben nie miteinander gesprochen.
Nun tun sie es in Bern, der Organisator des Holocausts und die politische Philosophin im neuen Stück des Italieners Stefano Massini. Der Autor ist bekannt dafür, große Stoffe in leichtfassliche Formen zu gießen. So ist es auch hier. Der Dialog ist klug aufgebaut und spannungsvoll. Allerdings ist er nicht wirklich Zwiesprache, sondern mehr ein Befragen, ein Aushorchen, ein Verstehen wollen. Hannah Arendt stellt die Fragen, die Adolf Eichmann nicht beantwortet.
Alles hat einen Anfang. Diesen kaum wahrnehmbaren Augenblick, in dem man vom Nichts zum Etwas übergeht. Und den suche ich bei Ihnen.
Wie lässt sich der Moment erkennen, in dem das Böse einsetzt? Gibt es ihn überhaupt? Das ist die drängende Frage.
Wo es beginnt und aus welchem Grund es beginnt, das Böse. Es muss doch einen Moment, einen bestimmten Augenblick geben, in dem es Gestalt annimmt, nicht? Den muss es doch geben.
Was hat einen wie Adolf Eichmann dazu gebracht, den entscheidenden Schritt weiterzugehen? Wo schlägt Opportunismus um in Verbrechen? Wir müssen uns die Frage nach der Moral unter dem totalitären Druck heute wieder mit neuer Dringlichkeit stellen. Das Stück ist ein Stück zur Stunde.
Ich hatte nicht das Sagen in Deutschland.
Sie sind der Mann, der alles auf die Beine gestellt hat.
Das waren Befehle.
Adolf Eichmann versteckt sich hinter dem Apparat, Hannah Arendt konfrontiert ihn mit unerbittlicher Präzision. Der Schauspieler Claudius Körber sitzt im propren Anzug auf einem Bürosessel mittig in einer Gerichtsarena. Das Stück spielt nicht auf der Bühne, sondern auf dem Foyer-Vorplatz der Berner Widmerhalle. Die Schauspielerin Lucia Kotikova als Hannah Arendt umkreist ihn mit ihren Fragen und ihrem Verstehenwollen. Auch das Publikum ist rundum platziert, im Reflex seiner selbst und seiner beobachtenden Rolle. Das Böse ist mitten unter uns.
Das ist Teil des Menschen. Das ist Teil von mir. Das ist Teil von Ihnen. Aus Angst vor dem Tod beobachten wir ihn, um ihn unter Kontrolle zu bringen, um ihn beim Namen zu nennen. Sie sprechen vom Bösen. Das Böse existiert nicht. Es existiert nur die Angst davor, ihm zu begegnen.
Es gibt immer eine Wahl. Es ist immer eine Entscheidung darüber, was wir tun, hält die Hannah Arendt-Figur dagegen. Das Böse lässt sich erkennen und dann entscheidet der Mensch, ob er schweigt oder ob er reagiert. Das ist das Plädoyer dieses dichten und beklemmenden Dialogs zweier entgegengesetzter Positionen. Der Regisseur Roger von Tobel inszeniert ihn in Bern mit viel Raum für die starken Figuren. Eine Studie darüber, wie das Böse aufkommt, auch in der Gegenwart.
Das sagt Andreas Kloy. Eichmann, Wo die Nacht beginnt von Stefano Massini läuft auf dem Tresorplatz vor den Widmerhallen in Bern noch bis Ende Saison und wird dann im Oktober wieder aufgenommen. Die Vorstellungen vor der Sommerpause sind ausverkauft. Mit einer Ausnahme für nächsten Montag gibt's noch einige wenige Karten. So viel für den Moment aus Kultur und Gesellschaft. Am Mikrofon war ich, Simon Buri. Thank you.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformation des Schweizer Radios. Südostasien sucht den Überblick nach dem schweren Erdbeben. Unsere Schaltung gleich nach Bangkok. Von Bundesrätin zu Bundesrat. Martin Pfister übernimmt das VBS von Viola Amherd.
Also ich freue mich sehr, meinem Nachfolger den Schlüssel zum Departement zu übergeben. Hier schon mal das richtige Werkzeug.
Die Schlüsselübergabe im Bundeshaus. Weil US-Präsident Trump nichts von den Vereinten Nationen hält, am UNO-Sitz in Genf fürchten viele um ihre Stelle. Und der Berner Künstler Jürg Halter eckt an in der Kulturszene.
Wenn ich eben linke Topomoral kritisiere, dann wird das natürlich nicht gern gehört, weil man hört ja nie gern sozusagen Kritik aus der eigenen Bubble aus.
Warum es für ihn mehr als nur Schwarz oder Weiß in der Politik gibt, erzählt er im Tagesgespräch um eins. Für die Sendung verantwortlich Radka Laubacher. Im Studio heute Mittag ist Daniel Hofer. Weitere Teile Südostasiens sind am Morgen von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Das Beben der Stärke 7,7 hat vor allem Myanmar und Thailand getroffen. Zu spüren war es aber auch in vielen umliegenden Ländern, von Indien über Bangladesch bis Vietnam und China. SRF Südostasien-Korrespondent Martin Aldrovandi arbeitet und lebt in der thailändischen Hauptstadt Bangkok. Er ist uns jetzt zugeschaltet. Ja, Martin Aldrovandi, wie haben Sie das Beben erlebt?
Jetzt erlebe ich es quasi das, was nachher passiert. Es wird gerade ein schweres Gefährt hier vorbeigefahren, um Verschüttete doch noch zu retten von einem Gebäude, von einem unfertigen Hochhaus sozusagen, das zusammengefallen ist. Und das wird jetzt hier auf die Baustelle gebracht. Überall Staub, Asche. Ja, das ist so der aktuelle Stand.
Was weiß man zur Stunde über Opferzahlen und Schäden in Thailand?
Einige Tote wurden bereits gemeldet, Vermisste, in dem Fall die Arbeiter, die hier noch verschüttet sind, also noch eingesperrt sind. Die Zahl 43 hat man mal gemeldet. Da muss man wirklich vorsichtig sein, wie viele Leute es wirklich sind. Das kann ja auch noch ansteigen. Ich habe mit jemandem gesprochen, einem Arbeiter, der gerettet wurde, beziehungsweise sich selbst noch gerettet hat, bevor das alles zusammenfiel. Der konnte sein Glück quasi im Unglück nicht fassen, hat er mir gesagt, und ist dann weitergegangen. Der wird jetzt betreut. Wie Sie vorhin schon gesagt haben, es ist alles sehr unübersichtlich. Jetzt hofft man, also der Fokus ist jetzt wirklich die Leute zu retten, die noch leben und die verschüttet sind.
Thailand ist ein Land mit vielen Medien, international vernetzt. Entsprechend viele Bilder, Videos und Nachrichten stammen von dort. Das Epizentrum des Bebens liegt aber im Nachbarland Myanmar, in der Großstadt Mandalay. Martin Aldrovandi, was wissen Sie über die dortige Lage?
Dort ist die Situation natürlich viel, viel schlimmer. Man muss wissen, dass Myanmar jetzt seit gut 4 Jahren in einem Bürgerkrieg ist. In vielen Orten ist das Land im Chaos versunken. Dann haben sie die Militärjunta, die Medien, die Sachen berichten, wo man ja auch nicht weiß, was alles stimmt. Was man bis jetzt gehört hat, ist die Situation, auch die Opferzahlen und auch der Schaden in Myanmar viel, viel schlimmer als in Thailand.
SRF-Korrespondent Martin Aldrovandi direkt aus Bangkok. Vielen Dank für Ihre Einordnungen. Wir informieren Sie laufend über die Entwicklungen auf der SRF News App und natürlich in unseren Nachrichtensendungen. Auch in den Meldungen bleiben wir zunächst beim Thema. Nun hat sich das Schweizer Außendepartement dazu geäußert, Livia Schmid.
Das EDA habe derzeit keine Informationen über Schweizerinnen und Schweizer, die vom Erdbeben betroffen sind. Die Abklärungen vor Ort seien im Gang. In Thailand und in Myanmar sind insgesamt 470 Schweizer Reisende unterwegs, laut der Reise-App des Bundes, und insgesamt mehr als 13.400 Auslandschweizerinnen und Schweizer lebten in den beiden Ländern. Per Ende 2024 haben mehr Schweizerinnen und Schweizer im Ausland gelebt als noch im Jahr davor. Insgesamt zählte der Bund Ende letztes Jahr knapp 827'000 Auslandschweizerinnen und Schweizer. Das seien rund 13'000 mehr als noch Ende 2023. Damit sei der Anstieg etwas weniger hoch als noch im Jahr davor. Der Bund führt dies auf mehrere Faktoren zurück, etwa auf Schweizerinnen, die sich einbürgern ließen, umgezogen seien oder auf die Differenz zwischen der Zahl von Geburten und Todesfällen. Die meisten Schweizerinnen und Schweizer im Ausland, nämlich über eine halbe Million, lebten 2024 in Europa, vor allem in Frankreich, Deutschland und Italien. Anerkannte Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen sollen verstärkt an Hochschulen studieren. Der Bund und die Universitäten haben dazu ein Pilotprogramm gestartet. Diese sei auch eine Maßnahme gegen den Fachkräftemangel, heißt es in einer Mitteilung. Unterstützt werden verschiedene Projekte an Hochschulen und Universitäten, die Interessierte mit Potenzial auf ein Hochschulstudium vorbereiten. Dazu gehören beispielsweise Intensivsprachkurse. Das Staatssekretariat für Migration unterstützt das Vorhaben bis 2028 mit 1,5 Millionen Franken. Eine Obergrenze für Löhne und Boni von Chefs des Schweizer Energiekonzerns Axpo. Die Aargauer Regierung unterstützt dieses Anliegen von verschiedenen Parteien aus dem Grossen Rat. Sie fordern einen Maximallohn von 1 Million Franken. Damit die Löhne begrenzt werden können, müsse sich der Kanton Aargau mit den anderen Aktionären absprechen, also etwa mit anderen Kantonen, die an der Axpo beteiligt sind, so die Regierung. Auch in anderen Kantonen gibt es solche Forderungen, etwa in Glarus, Thurgau und Zürich. Im letzten Jahr verdiente Axpo-Chef Christoph Brandt 1,8 Millionen Franken. Seit über 2 Jahren läuft im Kanton Basel-Stadt eine Cannabis-Studie. Knapp 300 Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer können legal eine kontrollierte Menge von Cannabis-Produkten beziehen. Nun zieht das Basel-Städtische Gesundheitsdepartement eine positive Zwischenbilanz. Die legale Cannabisabgabe wirke sich positiv aus auf die psychische Gesundheit der Teilnehmenden. Depressive Symptome oder Angstsymptome der Teilnehmenden hätten abgenommen. Der Kanton hält aber fest, der Cannabiskonsum habe sich nicht verändert, weder die Häufigkeit noch die Menge. Die Basler Cannabis-Studie dauert noch bis Januar 2027. Das Wetter: Am Nachmittag ist es mit einigen Wolken beidseits der Alpen recht sonnig. Morgen ist es stark bewölkt und es fällt immer wieder Regen oder oberhalb von rund 1200 Metern Schnee. Im Süden scheint zeitweise die Sonne. Die Temperaturen steigen heute auf 14, morgen auf 10 Grad. Im Süden gibt es morgen rund 19 Grad.
Verteidigungsministerin Viola Amherd scheint es eilig zu haben. Heute Vormittag bereits hat sie ihren Nachfolger Martin Pfister zur symbolischen Schlüsselübergabe eingeladen. Ein paar Tage vor seinem Amtsantritt, nächsten Dienstag. Pfister hatte gerade einmal gut 2 Wochen Zeit, um sich aufs Bundesratsamt vorzubereiten. Gerade als Bundeshausneuling ist ein guter Einstieg entscheidend. Es lauern Stolpersteine. Bundeshauskorrespondent Dominik Meyer war für uns bei der Schlüsselübergabe dabei.
Viola Amherd ist irgendwie anzusehen, welche Last von ihren Schultern fällt als baldige Altbundesrätin.
Guten Abend.
Grüezi miteinander.
Martin Pfister hingegen wirkt noch etwas steif, doch das ändert sich rasch. Viola Amherd überrascht ihn mit einem Gabentisch, ein Geschenk aus jedem Bereich des VBS. Aus dem Bundesamt für Sport zum Beispiel der offizielle Ball der Frauenfußball-Europameisterschaft.
Du kannst vielleicht dann schon ein wenig selber auch trainieren damit.
Danke vielmals.
Von der Armee natürlich Militärschocki und Biskuit.
Mir schmecken die Militärbiskuits, ich hoffe dir auch. Für eine kleine Zwischenverpflegung ist das immer gut auf dem Bürotisch zu haben.
Ab Dienstag aber wird dem neuen Verteidigungsminister nichts mehr geschenkt. Das VBS steckt in der Krise und Bundesrat Pfister beginnt als Bundeshausneuling. Das Wichtigste zum Start sei Beziehungsarbeit, sagt der Politikwissenschaftler Claude Longchamp. Martin Pfister müsse im Parlament rasch einen Draht finden, auch zu denen, die ihn nicht gewählt hätten, zum Beispiel zur SVP also.
Wenn das nicht gelingt, dann ist eine fehlende politische Vorerfahrung gleich doppelt so schwierig, dann wird es auch kritisch werden.
Vielleicht noch kritischer ist die Beziehung zu den anderen Mitgliedern des Bundesrats. Und ja, vor allem zu einer Bundesrätin, Karin Keller-Sutter.
Sie ist die stärkste Person im Bundesrat und sie hat im Moment das wichtigste Dossier, nämlich die Finanzen. Ein Misstritt bei Frau Keller-Sutter würde sich fatal auswirken. Selbst Frau Amherd, die ja gleichen Tag wie Frau Keller-Sutter gewählt worden ist, die lange als eine Art Zwillinge behandelt worden sind, ist in diese Falle getreten.
Der neue Verteidigungsminister muss neue Chefs finden für Armee und Nachrichtendienst. Er muss anpacken bei den vielen Rüstungsprojekten, die in Schieflage sind. Viel Schonzeit gäbe es nicht, sagt Claude Longchamp. Und genau das sei ein Risiko. Vor 9 Jahren hatte Guy Parmelin als frisch gewählter Verteidigungsminister die Beschaffung eines neuen Luftabwehrsystems auf Eis gelegt. Die parlamentarische Aufsicht kritisierte das später und sah einen Grund für den Fehlentscheid darin, dass Parmelin neu im Amt war. Bundesrat Pfister müsse sich hüten vor übereilten Entscheiden, sagt Politologe Claude Longchamp.
Kein Schnellschuss, gut begründete, konsolidierte Entscheidungen in seinem Departement fällen, so dass man sich nicht korrigieren muss, so dass man auch keinen Fehler macht und so dass auch die Glaubwürdigkeit bestehen bleibt. Bei einem Neuling ist das Image noch nicht gefertigt, also ist der erste oder sind die ersten Auftritte die entscheidenden.
Wichtig sind auch die engsten Mitarbeitenden. Mindestens für den Start übernimmt Pfister von Viola Amherd den bisherigen Generalsekretär, den persönlichen Mitarbeiter und den Kommunikationschef.
Er braucht ja eben auch noch die persönlichen Connections. Das hat ein National- oder ein Ständerat, der schon lange im Parlament gesessen ist, eindeutig einfacher. Also ist es gut, mit dem bisherigen Personal zu starten auf jeden Fall.
Beat Jans hatte letztes Jahr einen anderen Weg gewählt. Er hatte seine 2 engsten Mitarbeitenden aus Basel mitgebracht. Manche Beobachter sahen darin einen Grund für gewisse Startschwierigkeiten. Viola Amherd kannte keine Startprobleme. Die Affären kamen zum Ende ihrer Bundesratszeit. Wohl deshalb versichert sie zum Abschied.
Es gibt keine Leichen in den Schränken.
Es werden leere Schränke vorhanden sein. Aber viel Know-how und viel Wohlwollen werden da sein und ich freue mich auf diese Aufgabe.
Altbundesrat Otto Stich selig soll einmal gesagt haben, die glücklichsten Tage eines Bundesrats seien die zwischen der Wahl und dem Amtsantritt. Martin Pfister also hat noch 3 volle Tage zum Glücklichsein.
Ich wünsche dir alles Gute.
Danke vielmals.
Merci.
Bundeshausredaktor Dominik Meyer. Man begegnet ihnen überall. Schuhe der Marke On. Viele tragen die Produkte der Schweizer Laufschuhfirma. Beim Sport, beim Wandern, im Alltag. In nur 15 Jahren hat sich On zu einer der wichtigsten Mitkonkurrentinnen in der Branche entwickelt. Doch es gibt auch Nebengeräusche, weil On ausschließlich in Asien produziert und trotzdem mit dem Schweizer Kreuz wirbt, drohen nun juristische Konsequenzen. Wirtschaftsredaktor Sven Zaug.
Das Wachstum der Laufschuhfirma On ist atemberaubend. Mit 2,3 Milliarden Franken Umsatz im vergangenen Jahr nimmt das noch relativ junge Zürcher Unternehmen einen Spitzenplatz in der Branche ein. Die Firma hat mit Tennislegende Roger Federer einer der begehrtesten Markenbotschafter als Investor ins Boot geholt. Mehr Schweiz ist kaum möglich, möchte man meinen. Unterdessen liegt der Fokus der Firma auf den USA, wo On an der Börse kotiert ist und fast 60% des Umsatzes erwirtschaftet. Und genau in diesem Wachstumsmarkt prangt auf dem von Federer entworfenen Schuh, der Roger, die Schweizer Flagge mit dem Zusatz Swiss Engineering. Ein Schuh, der allerdings in Asien genäht und geleimt wird, von A bis Z. David Stärkle, Direktor des Vereins Swissness Enforcement, sagt klar:
Konkret verlangen wir, dass On in der Verantwortung steht und für Schweizer Produkte ein Schweizer Kreuz verwendet oder eben nicht. Das heisst, für nicht-schweizerische Produkte muss das Schweizer Kreuz vom Schuh.
Das Schweizer Kreuz muss also weg vom Federer Schuh, so die Forderungen des Vereins, der das nationale Swissness-Gesetz weltweit durchsetzen soll. Und gestern an der Mitgliederversammlung in Bern klar Kante zeigte, On muss über die Bücher. Die Swissness-Regeln gelten seit 2017 und sollen die Marke Schweiz besser vor Trittbrettfahrern schützen. Die Regeln verlangen unter anderem, dass bei Industrieprodukten mindestens 60% der Herstellungskosten in der Schweiz anfallen. Das sei bei On nicht der Fall, sagt Stärkle.
Das Produkt wird nicht in der Schweiz hergestellt. Ich glaube, das ist nicht bestritten. Und entsprechend ist ein Schweizer Kreuz auf ein ausländisches Produkt angenäht und das würde die Swissness-Regelung in der Schweiz definitiv widersprechen.
Zwar beschäftigt On nach eigenen Angaben rund ein Drittel der 3000 Angestellten in der Schweiz, vor allem in Forschung, Entwicklung und Design. Fabriziert werden die Schuhe aber ausschließlich in Vietnam und Indonesien zu Tiefstpreisen, wie Recherchen des Konsumentenmagazins K-Tipp vergangenes Jahr enthüllten. Produktionskosten von knapp 20 Franken stehen Verkaufspreisen von über 200 Franken gegenüber. Kommt hinzu, besonders für Produkte mit Schweizer Herkunftsbezeichnung können Unternehmen deutlich mehr verlangen. Der Verband beziffert diese sogenannte Swissness-Prämie bei Schweizer Firmen auf jährlich über 7 Milliarden Franken. Eine Prämie, die es offensichtlich zu schützen gilt. Deshalb dürfe die Schweiz als Marke auf keinen Fall verwässert und die Konsumentinnen und Konsumenten nicht getäuscht werden, sagt Thomas Früh, Präsident des Schweizerischen Kosmetikverbands und Mitglied der Swissness-Vereinigung.
Natürlich ist es nicht schön, wenn man gegen eine Schweizer Firma vorgehen muss, aber es gibt halt leider Übeltäter im In- und Ausland und unsere Position und unsere Mission ist klar und die lässt auch keinen Handlungsspielraum.
Keinen Handlungsspielraum kann daher nur eines bedeuten, das Swissness-Gesetz juristisch durchzusetzen. Bereits vor geraumer Zeit ließ der Verein verlauten, man prüfe rechtliche Schritte gegen On. Ob sich diese nun konkretisiert haben, darüber hielt sich Vereinsdirektor Stärkle bedeckt. Man stehe in Kontakt mit der Laufschuhfirma. On teilt auf Anfrage schriftlich mit:
Als stolzes Schweizer Unternehmen respektieren wir das Engagement der Swissness Enforcement, sehen jedoch keine Grundlage für eine rechtliche Kritik an On.
Ohnehin, der Rechtsweg ist kompliziert. Weil die Swissness-Regeln im Ausland nicht anwendbar sind, müsse der Verein in den USA unlauteren Wettbewerb, also eine unzulässige Täuschung über die Herkunft der Schuhe geltend machen. Ein schwieriges Unterfangen, sagen Rechtsexperten.
Rendezvous 13 vor 1. Beziehungsstatus kompliziert. Gelinde gesagt kann so das Verhältnis zwischen US-Präsident Donald Trump und der UNO beschrieben werden. Und auf diese Beziehungskrise könnte sogar das Beziehungsaus folgen. Denn Trump und seine Getreuen wenden sich in der zweiten Amtszeit nicht nur punktuell von UNO-Organisationen und Abkommen ab. Sie nehmen die Vereinten Nationen als Ganzes in Visier. Ihre Vereinbarungen, ihre Ziele, ihre Werte. Washington will so gut wie nichts davon mehr unterstützen. Friedrich Steiger.
Donald Trump sagt es immer und immer wieder. Die UNO werde nicht gut geführt, sie erfülle ihre Aufgabe nicht.
It's not being well run, to be honest, and they're not doing the job.
Den Posten des UNO-Botschafters, normalerweise eine Schlüsselfunktion in der US-Regierung, lässt er verwaist. Eigentlich sollte Elise Stefanik dieses Amt antreten, doch sie wird noch immer gebraucht als Abgeordnete im Repräsentantenhaus in Washington, wo die republikanische Mehrheit hauchdünn ist. Und jetzt bestimmt Trump, dass sie gar nicht UNO-Botschafterin wird. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres schaffte es während Trumps erster Amtszeit, zwar keine warme, jedoch eine funktionierende Beziehung zum US-Präsidenten aufzubauen. Diesmal gelingt ihm das nicht, gestehen hohe UNO-Funktionäre selber ein. Guterres versucht es nun mit einem neuen Reformplan, der offenkundig gedacht ist als Antwort auf die scharfe Kritik aus dem Weißen Haus.
I have informed the UN member states that I am officially launching what we call the UN 80 initiative.
Dass er damit Trump und seine Getreuen besänftigen kann, glaubt Richard Gowen nicht. Er ist bei der Denkfabrik International Crisis Group zuständig für die UNO. Trump lehne fast alles ab, für das die Vereinten Nationen stünden.
It does feel as if Trump really dislikes a lot of what the UN represents.
Im Weißen Haus stoßen nicht nur die Klimapolitik, die Weltgesundheitsorganisation oder der UNO-Menschenrechtsrat auf scharfe Ablehnung. Vielmehr Grundprinzipien, welche die UNO überhaupt erst ausmachen. Die Unverletzbarkeit von Staatsgrenzen, die Unterstützung armer Länder in ihrer Entwicklung, die Gleichberechtigung der Geschlechter oder die humanitäre Hilfe. Ja, generell die multilaterale Zusammenarbeit. Das beweist ein Fragebogen, den Elon Musks Sparbehörde an das UNO-Personal versandte. Darin wird etwa gefragt, bestätigen Sie, dass Ihre Organisation keine Gelder aus China, Russland, Kuba oder dem Iran annimmt? Oder bestätigen Sie, dass Sie nicht mit kommunistischen, sozialistischen oder sonst anti-amerikanischen Einheiten kooperieren? Weil die Zusammenarbeit mit allen Ländern der Welt der Daseinszweck der UNO ist, müssten sich also UNO-Angestellte von den Zielen und dem Zweck der UNO abwenden, um den Trump-Leuten zu gefallen. Eine absurde Situation. Tatsächlich, so Richard Gowen, wisse die UNO-Führung momentan nicht, wie sie der Feindseligkeit der US-Regierung begegnen soll.
UN-Officials do not really have a plan about how to respond to this level of hostility from the US.
Im schlechtesten Fall sei denkbar, dass sich die USA weitgehend aus der Finanzierung zurückziehen. Das nächste Opfer könnten die Friedensoperationen sein, also die UNO-Blauhelme.
In a worst-case scenario, the US will pretty much stop all funding.
Die Anti-UNO-Haltung im Weißen Haus sei systematisch.
This is a much more systematically anti-UN US administration.
Spekuliert wird rund um den UNO-Hauptsitz in New York und in Genf, die USA könnten die Weltorganisation sogar ganz verlassen. Das hält Richard Gowen für unwahrscheinlich, wenn auch nur aus einem einzigen Grund.
Trump will stay inside for one reason. It has to stay inside the Security Council with its veto.
Mit seinem Veto könne Washington weiter Verbündete vor UNO-Resolutionen schützen, allen voran die israelische Regierung. Genauso konnte Trump neulich im Sicherheitsrat deutlich machen, dass er im Ukraine-Konflikt nun auf der Seite Moskaus steht. Verlässt Trump die UNO, verliert er solche Einflussmöglichkeiten. Falls die USA ihre UNO-Pflichtbeiträge verweigerten, verlören sie zwar ihr Stimmrecht in der UNO-Generalversammlung, jedoch nicht im mächtigeren Sicherheitsrat. So würden die Vereinigten Staaten auf einmal zu einem Land, das für die UNO nichts mehr leistet, jedoch von ihr profitiert.
Donald Trumps Sparmaßnahmen haben konkrete Auswirkungen auf das internationale Genf. Dort bangen die rund 35.000 Angestellten bei der UNO und anderen internationalen Organisationen um ihre Stelle. Dies, weil Trump im Januar entschieden hat, die US-amerikanische Auslandshilfe auf rund einen Sechstel zusammenzustreichen. Einige UNO-Mitarbeitende haben ihren Job bereits verloren und damit auch das Recht, in der Schweiz zu bleiben. Westschweiz-Korrespondent Roman Fillinger.
Seit Ende Januar weiß Lian nicht mehr weiter. Seit 8 Jahren lebt die Chinesin, die in Wirklichkeit anders heißt, in Genf. Hier hat sie ihr Kind bekommen, hier hat sie für die UNO gearbeitet. Doch nach Donald Trumps Einzug ins Weiße Haus wurde rasch klar, Lians Vertrag wird nicht verlängert. Ende Januar kam der Arbeitsstopp, erzählt die Spezialistin für Frauenrechte an ihrem Küchentisch. Wie Tausende im internationalen Genf hatte Lian einen befristeten Vertrag an den nächsten gehängt. Mal 1 Monat, mal 6 Monate, jahrelang. Nun sind Beraterinnen wie sie die Ersten, die wegen der amerikanischen Budgetkürzungen ihren Job verlieren. Ohne Auffangnetz. Anders als festangestellte UNO-Diplomaten hat Lian in Genf zwar Steuern und Arbeitslosenversicherungsbeiträge bezahlt, Geld aus der Arbeitslosenkasse bekommt sie vor der Hand zumindest trotzdem nicht. Das sei bitter und mache sie wütend, sagt die zurückhaltende Frau. Aber sie habe wenig Zeit für solche Gefühle. Ihre Priorität sei jetzt, ihre Familie finanziell durchzubringen. Ihr Kind, sich selbst, ihre Eltern. Lian hat 2 Universitätsabschlüsse. An ihrem 3. Master arbeitet sie. Doch trotz guter Ausbildung, sie sieht keine Chancen, in Genf einen Job zu finden. Es seien schlicht zu viele Leute wie sie auf dem Markt. Und ohne Job muss Lian die Schweiz verlassen, eigentlich schon in diesen Tagen. Die Aufenthaltsbewilligung von temporär Angestellten, die für die UNO oder eine NGO arbeiten, ist in der Regel an den Arbeitsvertrag geknüpft. Läuft dieser aus, bleiben ihnen 2 Monate Zeit, um das Land zu verlassen. Zu wenig, wenn man eine Familie habe, sagt Lian. Aber die Behörden seien unnachgiebig.
Ja, pas vraiment de flexibilité.
Im Palais Wilson, dem Sitz der UNO in Genf, sitzt Laura Johnson in einem abgewetzten Büro. Sie ist Generalsekretärin der Gewerkschaft der UNO-Angestellten in Genf.
Tout le monde est inquiet. Tout le monde est aussi en attente.
Alle seien verunsichert und alle warteten. Darauf, wie drastisch die Kürzungen bei den US-Beiträgen an die Vereinten Nationen und ihre Projekte ausfallen werden.
Je pense que Genève internationale ne va pas disparaître.
Sie selber glaube, das internationale Genf werde nicht verschwinden, aber es werde sich stark verändern. Das sieht man in der Genfer Innenstadt bei der Kantonsregierung genauso. Das internationale Genf müsse sich neu erfinden, sagt Regierungspräsidentin Nathalie Fontanet. Man müsse sich wohl auf einige zentrale Aufgaben konzentrieren und möglicherweise auch Kosten sparen.
Peut-être se regrouper aussi pour essayer d'avoir moins de frais.
Das wird Konsequenzen für Stadt und Kanton haben. Die UNO und die NGOs in ihrem Umfeld machen fast einen Zehntel der Wirtschaftsleistung der Stadt Genf aus. Der Kanton will dem internationalen Genf helfen, durch die schwierigen Zeiten zu kommen. Aber die fehlenden Dollars aus den USA könne man natürlich nicht ersetzen.
Alors, il y a une chose qui est très très claire, c'est qu'on ne peut pas pallier au manque de financement des États-Unis.
Für Lian, die ehemalige UNO-Angestellte, kommt die Hilfe des Kantons zu spät. Sie plant ihren Umzug nach Hongkong. Es sei ein bitterer Abschied. Auch weil die Budgetkürzungen jahrelange Arbeit zunichte machten.
C'est presque incroyable de voir dans ces juste un, deux, trois mois.
Es sei kaum zu glauben, dass das alles in ein, zwei Monaten in sich zusammenfalle. Frauen, Kinder, besonders verletzliche Menschen in Entwicklungsländern würden besonders unter den gestoppten Projekten leiden.
C'est très emotional, c'est très grave.
Das sei schwer auszuhalten.
Der Intoleranz, dem Hass gegen Juden vorbeugen, daran arbeitet seit Jahren das Projekt Likrat. Dieses wurde vom Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund ins Leben gerufen. Den Alltag von Jüdinnen und Juden in der Schweiz aufzeigen, das ist das Ziel. Likrat ist hebräisch und bedeutet gegenüber oder aufeinander zu. Da steckt Begegnung drin. Schauplatz einer solchen Begegnung war kürzlich eine Klasse von Studentinnen und Studenten an der Pädagogischen Hochschule Bern. Inlandredaktor Matthias Baumann.
Zwei junge Männer setzen sich zu den rund 20 künftigen Lehrpersonen in einen Kreis. Ari Hecher und Samuel Gross von Likrat bringen jüdische Kultur, ihren Alltag, die Lebensweise in diese Runde. Die Studierenden sind neugierig, stellen Fragen. Darf an Schabbat der elektrische Schalter gedrückt werden? Was ist koscher, was nicht? Und in diesem Zusammenhang lernen die jungen Erwachsenen, dass Juden das Verspeisen von Raubtieren verboten ist. Der Kreis ist in heiterer Stimmung. Man ist interessiert am Gegenüber, nascht koschere Gummibärchen. Wichtige Zukunftsfragen junger Menschen kommen zur Sprache, die Partnerinnenwahl. Muss sie Jüdin sein?
Ja, also nach Möglichkeit natürlich, ist nicht immer so einfach, wenn man jetzt in einem Ort wohnt, wo es nicht so viele jüdische Leute hat, aber doch eigentlich ja.
Sagt Samuel Gross. Politische Fragen stellen sie nicht direkt. Der Nahostkonflikt kommt kaum zur Sprache, die Pro-Palästina-Proteste am Rande, kein Provozieren, wenig Herausforderndes. Es wirkt, als wolle niemand im Kreis dieser jungen Erwachsenen die zwei jüdischen Gäste in Bedrängnis bringen. Jan Müller, einer der Studierenden, sagt nach dieser Begegnung:
Ich hätte gern mehr solche Fragen, also heikle Fragen gestellt, aber andere waren andersweitig interessiert.
Waren interessiert am jüdischen Leben, an den beiden jungen Männern. Und das sei ja auch die Idee einer Likrat-Runde. Eigene Vorurteile legt auch niemand offen. Geredet wird aber über die Angst vor Hass und Feindseligkeit. Traust du dich, offen zu sagen, ich bin Jude?
Ich überlege schon zweimal. Ich treffe nicht jemanden aus und sage, hoi, ich bin Ari, ich bin jüdisch.
Sagt Ari Hechel. Heute müssen sich die Juden wieder verstecken. Er erzählt, dass seine Schwester an der Universität in Kanada ihren jüdischen Namen als Schweizer Geschlecht tarne. Eine Bekannte an der Uni Genf verberge die Halskette, die ihr Jüdischsein verraten würde. Genf war ein Ort von lautem Anti-Israelismus und schrillen Pro-Palästina-Manifestationen. Die Pädagogische Hochschule Bern war das nie. Und doch, der Konflikt in Gaza sei durchaus Thema an der Hochschule. Doch hier und heute wolle sie für sich Politik und Begegnung trennen, sagt Geraldine Kaufmann, eine Studentin.
Weil es ging um zwei Einzelpersonen, wie sie jüdisch leben. Und da war ich interessiert. Da war es auch sinnvoll, jetzt nicht unbedingt eine große politische Ebene mit reinzubringen, einfach weil es ein anderer Rahmen und auch jetzt nicht im Vordergrund stand.
Zudem stehe Ari Hechels und Samuel Gross Besuch in einem größeren Kontext in der Ausbildung der jungen Lehrpersonen, sagt Nina Ehrlich, Institutsleiterin an der PH Bern.
Uns ist es sehr wichtig, dass wir den angehenden Lehrpersonen eine große Offenheit vermitteln und gleichzeitig aber auch eine Sensibilisierung gegenüber jeder Form von Hassrede, Diskriminierung oder Ausgrenzung.
Und dass die künftigen Lehrer und Lehrerinnen den Mut haben sollen, sich dagegen zu stellen.
Matthias Baumann. Gleich eins und gleich im ersten und vierten. Der Berner Künstler Jürg Halter ist vieles. Spoken Word Artist, Musiker, Autor, bildender Künstler. Kunst sei für ihn existenziell. Eine Sprache zu finden, helfe ihm, die Welt auszuhalten. Halter ist zu Gast im Tagesgespräch, das an der Museumsnacht im Studio Bern aufgezeichnet wurde. Nach den Schlagzeilen des Mittags mit Livia Schmid.
Ein Erdbeben der Stärke 7,7 hat weite Teile Südostasiens erschüttert. Betroffen sind vor allem die Länder Myanmar und Thailand. Zu spüren war das Beben auch in umliegenden Ländern wie etwa Vietnam und China. In Myanmar gibt es Berichte von mehr als 20 Toten. Laut dem Schweizer Außendepartement gibt es derzeit keine Informationen über Schweizerinnen und Schweizer, die vom Erdbeben betroffen sind. Bundesrätin Viola Amherd hat heute symbolisch die Schlüssel ihres Departements an ihren Nachfolger Martin Pfister übergeben. Offiziell übernimmt Pfister kommenden Dienstag das eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport. Per Ende 2024 haben mehr Schweizerinnen und Schweizer im Ausland gelebt als noch im Jahr davor. Insgesamt zählte der Bund Ende letztes Jahr knapp 827.000 Auslandschweizerinnen und Schweizer. Das seien rund 13.000 mehr als noch Ende 2023.
Es ist gleich 12:01.
SRF 2 Kultur.
Eine festliche Geburtstagssause mit entsprechender Geburtstagstorte erwartet uns in der kommenden Dreiviertelstunde hier im Klassiktelefon. Eine Torte gibt's dazu mit einem dreilagigen Bachkern eingehüllt in einer Wiener Klassik-Sinfonieglasur. Und dazu gibt's noch ein wenig knusprigen Krokant. Ich bin Beatrice Kern und das ist unser Klassik-Wunschkonzert. Der erste Wunsch heute kommt aus dem Kloster Eschenbach. Schwester Christa hat angerufen.
Am Freitag, 28. März, feierte Herr Paul Werbold in Cham einen Geburtstag. Fast eine Runde, aber noch nicht ganz. Und wir Schwestern haben dem viel zu verdanken und wir möchten ihm eine musikalische Überraschung bringen. Und das wäre von Josef Haydn, Symphonie Nummer 103, Estur Smenuetto. Lieber Paul, herzliche Gratulation zum Geburtstag. Thank you.